reingehen, ins Berghain, deinem schwarzen Berlin-Look.
Meinst du, ich komme so rein?
Ah, Schwiegi, musst du dir noch die Augenbrauen abpassen. Dann geht's.
Herzlich willkommen zu einer Katsche Berlin Tierlist. Wir ranken heute wieder Sachen. Und was wir ranken, haben wir euch schon verraten, zumindest so grob im Videotitel. So ist das nun mal. Also man braucht ja keine große Geheimnistuerei.
Wir könnten ja auch mit Clickbaiting mal anfangen. Fällt mir jetzt aber nichts Gutes ein. Irgendwas mit Messis.
Was könnten sie heute ranken? Fragezeichen. Und dann Katsche Berlin Tierlist.
Das wäre auch Clickbait. Ja, naja. Ist ja kein Bait.
Ja, kein Bait, aber du musst halt
Teasing. Teasing, Bait, zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja.
Wir ranken heute die wertvollsten U21-Spieler der Welt. Und wir ranken sie so ein, wie wir glauben, wie sie vielleicht am Ende ihrer Karriere abgeschnitten haben.
Also ihr Karrierepotenzial. Zu was sie sich,
genau. Ja, so kann man es auch kurz zusammenfassen. Ein Wort reicht manchmal.
Wenn alles erzählt ist, was steht am Ende da? Und die Tiers kommen diesmal aus dem Hause Kröger und sind, wie ich finde, sehr passend für das, was wir heute vorhaben.
Genau, weil es gab zumindest mal eine Zeit lang und wahrscheinlich auch immer noch jedes große Talent, beziehungsweise kleine Talent, also was körperlich klein gewachsen war, was einigermaßen dribbeln konnte und Potenzial gezeigt hat, wurde als Punkt Messi bezeichnet.
Und so ein bisschen bedröppelt gucken konnte.
Das
Marco Marin konnte auch so bedröppelt gucken wie Messi, fand ich zum Beispiel. So ein bisschen so, nö.
Genau, Bojan Krikic auch, Alen Halilovic, der Balkan-Messi. Mhm. Und es gab auch den Kiwi-Messi zum Beispiel, Neuseeländer mal.
Klar.
Also es gab alle möglichen Messis, der mexikanische Messi. Und wir haben uns 5 dieser Messis rausgesucht und sie quasi anhand ihrer Karriere eingeordnet. Ganz unten Emre Mor, der türkische Messi, eigentlich dänischer Messi.
Was macht er mittlerweile?
Keine Ahnung.
Meinst du, er ist in der Situation gekommen, wo er diesen Stuhl schon verkaufen musste wieder?
Den goldenen Stuhl aus Celta Vigo?
Mit den Steinchen drauf, mit seinem Namen drauf.
Ich kann dir sagen, was er macht. Er ist aktuell ausgeliehen an Eyüpspor, die spielen in der Super League, und ist bei Fener unter Vertrag. Aber er treibt sich jetzt schon seit einiger Zeit in der Türkei rum.
Er ist für mich der dänisch-türkische Sean Parker.
Ja.
Weil auch der hätte mal so eine Ansage gebrauchen können, wie von Tuchel damals, das ist nur ein eigenes Spiel.
Aber auch bei Sean Parker hat es nicht so viel gebracht.
Hat nicht gefruchtet.
Das Ding ist, Emre Mor hat auf Profiniveau quasi nichts gezeigt.
Nicht.
Und damit unterscheidet er sich von den jetzt folgenden.
Eine Rote gegen Darmstadt war für mich das Karrierehighlight von Emre Mor.
Ja, sehr gut.
War damals, als er irgend so ein Bundesligaspiel.
Bundesliga sogar.
Ja, Darmstadt war ja mal Bundesliga für 2 Jahre.
Ja, nee, aber ich dachte,
und
das wäre ein Pokalspiel gewesen.
Eine von den langen Latten von Darmstadt so einen leichten Stoß gegeben und der ist dann so ganz theatralisch zu Boden, weiß ich noch. Und da gab es Rot für Emre Mor.
Darf natürlich bei einem Calcio Berlin-Video rund um die Messis nicht fehlen. Der deutsche Messi, Marco Marin, hat schon eine beachtliche Karriere hingelegt, aber vielleicht auch etwas unter den Erwartungen.
Er ist ein Globetrotter.
Ja. Genau, vor allem Globetrotter gewesen, aber immerhin mal ein bisschen bei Chelsea. Ich glaube, 20 Champions League-Spiele oder so, roundabout.
Ja, eine gute Zeit nochmal gehabt bei hier Roter Stern.
Stimmt.
Also hier und da, nicht mehr in den Top-Ligen, aber hier und da auch ein bisschen Spaß gehabt am Kicken, glaube ich. Also ich glaube, alles in allem war das schon okay.
Bojan Krikic hatte leider nicht mehr ganz so lange Spaß am Kicken, aber der Anfang seiner Karriere ist mit den anderen kaum zu vergleichen. Ich meine, der hat, glaube ich, 60 Scorer oder so für einen der größten Clubs der Welt mit Barcelona.
Und was ist dann passiert?
Ja, dann hatte der mentale Probleme, ist auch mit dem Druck, weil er war halt prädestinierter Messi-Nachfolger als 16-jähriges Talent aus La Masia bei Barcelona. Und ja, der hatte dann mentale Probleme und soweit ich weiß, nicht mehr so großen Spaß am Fußball. Ist aber auch ganz gut rumgekommen. War dann in Kanada, glaube ich, bei Mainz ja noch mal kurz.
Bei Mainz, stimmt, ja. Hat damals auch diese Werbung gemacht für Dani Sahne, meine ich.
Nein.
Doch, Dani Sahne von der None, davon Krikic nie genug.
Ich hab's dir wirklich kurz geglaubt. Oh, das wäre aber. Hey, Dani Sahne, Marketing-Team, aufgepasst.
Stimmt, davon ist es eigentlich gut.
Das wäre mega gut gewesen.
Ja, also fände ich auch.
Darüber haben wir noch einen, der noch mittendrin ist, beziehungsweise immer noch am Anfang seiner Karriere, aber wirklich einen ganz guten Job bei Real Sociedad macht, nämlich Takefusa Kubo, der japanische Messi.
Ja, der ist echt in Ordnung. Also mehr als in Ordnung. Das ist ein richtig guter Spieler.
Der hatte, glaube ich, letztes Jahr eine Phase, wo man dachte, so jetzt bricht er durch. So wieder, glaube ich.
Wie alt ist Takefusa Kubo?
23.
Also der hat auch noch viel Potenzial. Kommen. Da kann auch noch ein Wechsel kommen zu einem größeren Verein. Also ich finde, Takefusa, der macht das ordentlich.
Und ganz oben natürlich der einzig wahre Messi.
Messi, der Messi.
Ja, ist natürlich eine vermessene Kategorie für die Leute, die wir jetzt einordnen.
Ja, huiuiui, der Druck wird groß auf jeden Fall, ja.
Aber fangen wir mal unten an. Wir haben uns gedacht, wir nehmen die Top 15. Das heißt, wir fangen bei einem einem Marktwert auf transfermarkt.de bei 45 Millionen an.
Willst du einfach chronologisch von unten nach oben durchlenken?
Ja.
Okay, dann machen wir das so.
Und zwar, Kenan Yildiz ist aktuell der 15 wertvollste U21-Spieler der Welt.
Ja.
Von Juve. Hatte eine starke EM, ist jetzt auch bei Juve ein wichtiger Bestandteil.
Spielt er in einer Mannschaft, die gefühlt keine Tore schießt, oder?
Ja.
Sind nicht sehr torungefährlich unter Thiago Motta? Ich meine, die verlieren nicht, sind immer noch ungeschlagen in der Serie A.
Genau.
Aber spielen gefühlt auch jede zweite Woche 0-0.
Ja, du schaust mehr Serie A als ich, da bin ich nicht so ganz bewandert. Also Juve, ich kann dir sagen, dass er drei Tore und drei Vorlagen hat in dieser Saison. Oft in der Startelf steht.
30 Tore geschossen haben sie. In 18 Spielen. Das ist jetzt nicht berühmt.
Nö.
15 Gegentore ist stark in 18 Spielen. Das ist auch Thiago Motta. Darum den geht's nicht. Es geht um Kenan Yildiz. Ist ein sehr spannender Spieler, intelligenter Spieler. Muy inteligente, würde ich sagen. Mhm. So ein bisschen auch, würde ich sagen, so Typ, ja, Halbraumspieler, hängende Spitze.
Genau, so Mischung aus, also so alleiniger Neuner, für außen. Doch, außen geht er eigentlich. Außen, ich finde, bei der EM hat er ja auch unterschiedliche Rollen bekleidet. Ja. Ich finde, aber intelligenter Spieler trifft es ganz gut. Ein gutes Gespür, gute Instinkte und einen guten Abschluss.
Und er ist halt immer noch jung, ne? Also wirklich.
Das gilt für.
Gilt für alle hier.
Logischerweise,
wir werden keinen finden, der alt ist in dieser Liste.
2005er Jahrgang.
Ja. Ich mag den sehr gerne. Ich mag den Fußball sehr gerne, aber ich darf mich davon jetzt nicht blenden lassen in der Einordnung des Gesamtpotenzials, was ich ja auch irgendwie in den Kontext setzen muss der anderen. Die ja noch kommen.
Genau, der andere nicht der, also nicht falsch verstehen, wir sagen jetzt nicht, wenn wir Kenan Yildiz beispielsweise jetzt in Marco Marin einordnen, dass er eine Karriere wie Marco Marin hinlegt, aber das sind so die Einstufungen, die wir
genau,
haben.
Genau, dass er halt im Verhältnis zum Rest der Liste vielleicht eine Karriere hinlegt wie Marco Marin.
Ich gehe aber mit Marco Marin. Ich weiß, Kenan Yildiz hat viele Fans und da ist bestimmt auch Potenzial, aber ich sehe wirklich einige in dieser Liste noch über ihm.
Ist schwer.
Worüber denkst du nach? Ganz nach unten?
Nee. Ich denke zwischen Mitte und
okay, ja, da habe ich auch drüber nachgedacht.
Ganz da unten mache ich nicht. Das ist für andere Leute vorbehalten.
Ich weiß schon, für wen.
Ich weiß, wer da hinkommt.
Ich gehe in die Mitte.
Okay.
Ich gehe in die Mitte zu
Bojan Krikic.
Bojan Krikic, genau. Der nächste ist ein weiterer türkischer Nationalspieler, Arda Güler. Aktuell den gleichen Marktwert wie Kenan Yildiz. Liegt natürlich daran, dass Arda Güler nach seiner Breakout-EM bei Real nach wie vor jetzt nicht zu den Stammkräften gehört.
Glaubst du, der kriegt das hin, da bei Real den finalen Fuß in die Tür zu kriegen, ohne eine Leihe? Oder muss er nochmal Flügge werden? Muss er nochmal ausfliegen, bisschen schnuppern, bisschen mehr spielen und dann wiederkommen?
Boah, ich find's super schwierig. Er bekommt ja, also ich glaube, entscheidend wird der Trainerwechsel.
Ja.
Wird ein Trainerwechsel sein.
Der wird auch kommen
irgendwann. Wie dann der Nachfolger von Ancelotti ihn einschätzt. Ich meine, er kommt ja in fast jedem Spiel zum Einsatz und er stand jetzt ja auch schon einige Male in der Startelf.
6 Mal in 14 Spielen, ja. Also er kriegt seine Einsätze auf jeden Fall.
Er kriegt
also
auf jeden Fall seine Einsätze.
Für 19-jährigen Real Madrid ist es total fein.
Kaum Spiele ohne wirklich auf dem Feld gestanden zu haben. Gut, ein paar sehr kurze Einsätze.
Ja.
Es ist super schwer. Ich würde ihm ja eigentlich raten, nochmal sich verleihen zu lassen, einfach um nochmal Fuß zu fassen. Hat ja auch dem einen oder anderen Spieler schon geholfen.
Also, dann nicht, um die Karriere zu machen am Ende des Tages bei Real Madrid, aber also für Martin Ødegaard war das eine gute Sache, erstmal in den Niederlanden zu spielen, dann später noch bei Real Sociedad, das war nicht schlecht.
Genau, Takefusa Kubo hat es ja auch so versucht. Ist halt einfach super schwer, sich da durchzusetzen. Aber was die Gesamtkarriere angeht, bin ich bei Arda Güler optimistischer als bei Kenan Yildiz.
Ja, ich kann gerne vorlegen
und
ich sage, das wird ein Kubo.
Gehe ich auch mit rein.
Also, ich glaube nicht, dass es oberstes Regal wird, aber ich glaube, der wird eine tolle Karriere haben, Arda Güler.
Ich finde, er hat das schon aufblitzen lassen in seinen besten Spielen, dass er ganz nach oben könnte. Aber da habe ich noch ein paar Restzweifel, so wie du auch. Deswegen auch für mich Kubo. Nächster Spieler ist einer, der in der Bundesliga spielt. Mhm. Einer, wo ich mich sehr an seinen ersten Bundesliga-Einsatz erinnere. Jamie Gittens vom BVB ist hier mit drin, mit 50 Millionen Euro Marktwert. Ich erinnere mich nämlich so gut, weil ich der hat mich so überzeugt, es müsste ein Spiel gegen Bochum gewesen sein. Ich erzähle das auch immer wieder, wenn ich über ihn rede. Aber der hat mich so geflasht, dass ich mir in unserem Scouting-Tool kannst du dir wirklich einfach alle Szenen von einem Spieler aus diesem Spiel anschauen. Und die habe ich mir einfach alle angeschaut und da habe ich gesagt.
Und seitdem sagst du ständig, flash mich nochmal.
Genau, habe ich mir immer wieder angeguckt, ja. Gucke ich auf Wiederholung. Hat dann ein bisschen gedauert. Ich habe dann auch einen Hot-Take, glaube ich, in der nächsten Bundesliga-Prognose gemacht. Da hat er sich nach ein paar Spielen verletzt.
Ja.
Aber so langsam kommt der Mann. Und also, ich halte sehr viel von ihm.
Er ist mittlerweile im Bereich Stammkraft angekommen beim BVB. Das kann man, glaube ich, sagen. Das hätte lang gedauert, bis man an den Punkt kam, wo man sagt, Jamie Gittens ist ein Stammspieler in Dortmund. So langsam, aber sicher kommen wir dort an.
Ist ja auch immer harte Konkurrenz auf seiner Position eigentlich.
Es ist halt schon mal, aber es ist halt schon mal eine brutale Qualität. Der Ball, also wenn du ein Szenario auf dem Platz schaffst dafür, es gibt ja dieses Overload to Isolate, das heißt eine Seite überladen, um woanders Platz zu schaffen. Mhm. Und wenn du der Spieler bist, der isoliert werden soll, weil Leute sagen, du bist so gut, wir wollen dich da ins 1 gegen 1 kriegen, dann ist das schon mal ein Prädikat für deine Qualität. Und diese hat er jetzt auch ein paar Tore mitgemacht, wo er von links reinzieht, an einem ersten vorbeigeht, einem zweiten vorbeigeht und dann einfach auch teilweise wirklich sehr schöne Abschlüsse gesetzt hat.
Teilweise auch dann blind abgeschlossen hat, wo vielleicht jemand in der Mitte stand, der völlig frei war.
Aber das ist Lernkurve.
Das ist die Lernkurve, das sehen wir häufig bei gerade jüngeren Spielern, aber gerade im 1 gegen 1, die Explosivität, die Dynamik, sehr schwer zu stoppen, der Mann. Ich gehe hier auch in Kubo.
Das ist das zweithöchste, ne?
Ja, ich bin sehr überzeugt nach wie vor von Jamie Gittens.
20 Jahre alt, also an sich Tempo 1 gegen 1, ja, also was brauchst du noch mehr, ne? Also das ist ja wenn du Jadon Sanchos Fußballgenie mit der Athletik gepaart hättest, dann hättest du wirklich einen Worldbeater.
Genau, ich glaube, der erste Part fehlt ihm so ein bisschen noch.
Ja.
Diese Spielintelligenz, dieses Gefühl, dieses Spielgefühl. Und
deswegen gehe ich in die Mitte, ich gehe zu Krikic.
Mhm. Der nächste ist auch ein Favorite von mir und von vielen Bayern-Fans, Alexander Pavlovic.
Bayer,
auch 50 Millionen.
Das haben wir mehr.
Jawohl.
Bayern, das haben wir mehr.
Jawohl.
Bayern und das bayerische Bier.
Jawohl. Ich habe es von Anfang an gesagt, ich sehe das Potenzial bei Alexander Pavlovic zu einem absoluten Top-Sechser. Also, kann ich ganz, ja.
Pavlovic wird in seiner Karriere, das behaupte ich, mit dem FC Bayern mindestens einmal die Champions League gewinnen. Früher oder später fällt da eine vom Laster. Also hat er jetzt noch irgendwie 12, 13 Jahre Zeit für. Ich glaube,
wenn er bei den Bayern bleibt.
Ich glaube, es wird ein Bayern-Spieler. Musiala glaube ich nicht. Musiala glaube ich wird nochmal Flügel werden. Wenn es nicht diesmal passiert, dann beim nächsten Mal. Musiala wird nicht ewig bei den Bayern spielen. Ich kann mir bei Pavlovic absolut vorstellen, ich glaube, der atmet den FC Bayern.
Wirklich?
Ja.
Ja, kann sein.
Ich glaube, das ist ein richtiger Bayern-Junge. Und ich glaube wirklich, dass bei dem könnte ich mir vorstellen, dass das eine richtige Club-Ikone wird. Der wird einmal Champions League gewinnen und der wird auch einen Titel mit Deutschland gewinnen. Und dann sind wir schon im sehr, sehr hohen Gefilden angekommen.
Das würde ja eben auch bedeuten, dass du so eine hohe Klasse irgendwann hast oder dich dahin entwickelst, bei den Bayern, bei einem der größten Clubs der Welt, quasi zur Ikone werden zu können, musst du ja auch immer gesetzt sein. Und musst dich
Lell wurde keine Ikone.
Richtig.
Wer war der Problematische, Lell oder Ottl? Ich kann ihn nicht unterscheiden. Einer von denen
Inwiefern problematisch?
Ja, einer von denen hat blöde Sachen gemacht, so im Partnerschaftskontext, glaube ich.
Boah, ich will niemandem zu nahe treten.
Okay.
Wie gesagt, also ich traue Pavlovic sehr viel zu. Ich gehe ganz nach oben.
Ja, wollte ich auch hingehen.
Ja, dann geh doch mit.
Ich gehe mit. Ja. Ich wollte mit Pavlovic, gehe ich mit bis nach ganz oben.
Der hat mit in dem jungen Jahren auf einer sehr, sehr schwierigen Position, gerade für junge Spieler, weil du kannst nicht so Stellungsfehler, Defensivdefizite irgendwie verschleiern,
das wie du als so, Flügelspieler. Oh, er hat eine Chance vergeben. Oh, er hat ein 1 gegen 1 verloren.
Genau.
Nee, oh, er hat irgendwie einen Passweg nicht zugestellt und Gegentor, Bums. Blöd. Ja.
Wir gehen beide ganz nach oben. Jetzt kommt Platz 11, Alejandro Garnacho. Auch 50 Millionen Euro. Lustigerweise fällt dir was auf an dieser Liste an Vereinen hier, die da mit dabei sind. Es gibt einen Verein, der so ein bisschen rausfällt. Wenn man den BVB jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen will.
Ein Verein, der ein bisschen rausfällt.
Ja, die spielen ja eigentlich alle relativ mehr oder weniger erfolgreichen Fußball.
Ja, bis auf United.
Richtig. Und aber die haben gleich drei Spieler mit dabei.
Ja.
Garnacho ist der erste davon, 20 Jahre alt, steht gerade zur Debatte, ob er bei United bleibt oder bleiben möchte auch vor allem. Er hat wohl ein bisschen Stress mit Ruben Amorim. Ich weiß schon, wo du hingehst. Ich brauche ja aber auch jemanden relativ weit unten, aber ich lasse dir mal den Vortritt.
Ich suche gerade Lyrics aus von einem Song, die ich gerade vorlesen möchte, um meine Gefühle zu Garnacho zum Ausdruck zu bringen. Du wirst nicht, ich kann nicht alles vorlesen, weil es einfach sonst alles gesperrt wird hier, glaube ich. Du wirst nicht gut, egal was du tust. Schon bei deiner Geburt hat der ganze Kreis da Geburt. DU steht für du, Sohn. Du kommst von wo die wohnen. Und dann geht's weiter und weiter und weiter.
Okay.
Ich hasse Garnacho.
Aber warum?
Weil.
Die Attitüde?
Die Attitüde und. Also, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, dass ich heule und liebe. Ja. Und ein Jahr dabei zugeschaut habe, wie der flankiert wurde von Rashford und Garnacho, die beide nur eins wollen. Selber abschießen.
Abschließen.
Und du halt komplett in der Luft hängst als Stürmer. Und ich finde halt nicht, dass Garnacho die Abschlussqualität hat, um diesen Egoismus zu rechtfertigen. Und ich halte ihn für overrated. Und natürlich wird er, also, der wird eine vernünftige Karriere spielen, der Junge. Der ist jetzt schon auf dem Weg dahin. Der Markt wird kommt
nicht von ungefähr. Außer es stimmt hier nicht.
Außer stimmt da nicht.
Weil das ist so meine Befürchtung. Ist natürlich immer super schwierig, sowas von außen zu beurteilen, aber es gibt halt schon einige Sachen, die dafür springen. Weil mich stört extrem, ja, der hatte ein paar Klatschmomente. Letzte Saison müsste es gewesen sein. Da baust du natürlich ein Selbstvertrauen auf, aber dann gab es halt Szenen, wo er sich gefeiert hat, maßlos übertrieben, gerade gemessen an der Vereinssituation, wo er so eine Attitüde an den Tag gelegt hat, wo ich gedacht habe, boah, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen.
Emre Mor. Ich sage Emre Mor.
Ich bin halt auch nicht so überzeugt. Ich gehe eins höher. Ich gehe in Marco Marin.
Alright.
Dann ein Spieler, wo ich ganz kurz drüber gestolpert bin, als ich ihn in dieser Liste gesehen habe, weil ich verdrängt hatte, dass der seinen Nachnamen geändert hat, beziehungsweise seinen zweiten Nachnamen genommen hat. Samu Agehova.
Ja, ehemals Samu Morodion.
Genau.
Da hat, glaube ich, auch wieder irgendwelche familiären Gründe dafür gesorgt, dass er den Namen abgelegt hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich daran gewöhnt hat, aber meistens, wenn das passiert, finde ich es immer ein bisschen schade, weil ich den alten Namen cooler fand. Ich finde zum Beispiel, Omorodion klingt wie ein geiler Stürmer.
Klingt fast wie so ein griechischer Gott.
Ja, stimmt, wirklich. Das klingt wie Omorodion. Wie ein Gegner bei God of War. Spielt jetzt bei Porto.
Von Atletico
hingewechselt. Hat in 13 Primera Liga-Spiele 13 Tore gemacht. Also ist da sehr, sehr treffsicher unterwegs.
Ja, ich habe mich damals gewundert. Ich habe eben schon vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich habe den für irgendein Video habe ich ihn mir mal genauer angeschaut. Ich glaube, es war ein Fracalcio, ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann, als ich gehört habe, Atletico gibt den ab für gar nicht mal so viel, was waren das letzte? 15 Millionen bei einem Marktwert von 35, habe ich mich gewundert, weil ich habe den gesehen und dachte, ey, da steckt viel Potenzial drin. Der ist groß, der ist schnell, der ist abschlussstark. Da kann sich noch einiges, also sehr roh, ja, aber ja, da kann sich noch einiges draus entwickeln. Und ich meine, er macht jetzt einen Top-Job in Portugal. Ich würde mit dem tatsächlich in Kubo gehen, auch wenn man den vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat fürs ganz große Regal,
ey, oberste Regal. Der Typ ist 20 Jahre alt. Das ist für einen Stürmer, der ist 1,93 groß, ja, der Größenordnung des physischen Paketes. Du
musst erstmal mit deinen Körpermaßen zurechtkommen.
Er ist ganz am Anfang seiner Entwicklung und dafür trifft er jetzt schon brutal viel. Und ich glaube auch, das wird eine richtige Naturgewalt, die da auf den Stürmermarkt zu rollt. Deswegen gehe ich mit dir mit ins Kubo-Tier.
Der nächste Spieler spielt noch nicht in Europa, wird aber nach Europa wechseln, um genauer zu sein. Ich habe es im Talentskalender das schwarze Loch für Talente genannt. Chelsea.
Ich würde sagen, allein, dass er dahin geht, sorgt dafür, dass ich ihn schon mal eine Stufe tiefer einranke, als ich normalerweise würde.
Du musst halt, also es gibt natürlich Talente, die bei Chelsea gut funktionieren. Ich meine, Cole Palmer ist explodiert bei Chelsea. Aber auch andere, die da aufgeblüht sind. Aber halt auch sehr, sehr viele, dem Ganzen zum Opfer fallen, die Chelsea Loan Army kommen,
also
zu wenig spielen.
Aus Brasilien den Schritt nach Europa machen, direkt in die Premier League gehen, zu Chelsea gehen, zu einem Chaosverein mit irgendwie 50 Spielern im Kader. Das ist schon ein Move, der, also finanziell wahrscheinlich nicht, da wird der gut bezahlt werden, aber der sportlich schon ein gewisses Risiko birgt. Wir reden von Estevao.
Von Estevao, der von Palmeiras wechseln wird. Und ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg, gleich kommt nämlich Savinho. Und wir sehen, wie schwer sich Savinho, der schon in Europa gespielt hat, trotzdem noch bei City tut in seinem ersten Jahr Premier League.
Ja.
Und jetzt da so reinzustarten, tut mich ganz schwer mit Estevao, weil ich habe ihn mir angeschaut, auch für einen Talentskalender.
Freaky.
Unfassbar gut. Ein unglaublicher Baller. Für mich so, erinnerst du dich dran, aber stell dir den jungen Angel Di Maria vor.
Ja.
Auch weil auch beide sind sehr, sehr schlank. Also sehr dünne Arme, sehr dünne Beine, aber relativ groß, also jetzt nicht groß, aber ähnlich groß sind die beiden. Und unglaublich stark im 1 gegen 1. Ein wahnsinniger linker Fuß, mit dem er richtig schöne Tore macht. Ich traue dem schon viel zu. Ich kann ihn aber jetzt nicht ganz nach oben setzen.
Da wäre ich normalerweise hingegangen. Aber ich gehe in Kubo.
ich gehe mit in Kubo und der einzige Grund ist Chelsea.
Ja.
Und dass wir ihn noch nicht in Europa gesehen haben, so wie eigentlich alle anderen hier. Der nächste ist Savinho, auch ein Brasilianer, der jetzt bei City ist und schnell Stammspieler geworden ist. War
vorher
ist.
Bei der City Group, jetzt bei City.
Genau. Wurde rumgereicht, war er bei mehreren City-Clubs.
Nur bei Girona, ja. Glaube ich.
Nee.
Noch mehr?
Troy ist er, oder Troy.
Ah, Troy,
ist ja. Ist ja auch ein City-Club, wenn ich mich nicht irre. Und man sieht, wie schwer er sich tut, aber die letzten Spiele, da ist er ein bisschen aufgeblüht.
Ja?
Da hat er eine ganz gute Chemistry mit Haaland entwickelt.
Ich halte meistens mich immer sehr weit fern von Menschen.
Ja, doch, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, die Spiele. Und da hat er, ja, da hat er auf jeden Fall ganz gut gebaut.
Ehrlicherweise 1000 Minuten Spielzeit, 5 Vorlagen, ein Tor, das ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also, das kann man schon mal machen, so.
Vor allem 4 Scorer in den letzten 2 Spielen.
Brutaler 1 gegen 1 Spieler.
Ja.
Die Frage ist, ob ihn das Guardiola austreibt. Ob er ihn genauso kaputt kriegt wie Jack Grealish. Der aber ist kein 1 gegen 1 Spieler.
Ich wollte gerade sagen.
Aber der einen Schalk im Nacken hatte, einen spielerischen, der ihm auf jeden Fall ausgetrieben wurde.
Das wurde ihm ausgetrieben.
Ball Retention Roboter.
Aber Doku zum Beispiel ist ja immer noch ein ganz guter 1 gegen 1 Spieler.
Ja.
Pep mag die eigentlich nicht, aber er hat sich dahin entwickelt. Mhm. Die Arme geöffnet.
Die Arme geöffnet für Savinho.
Ich gehe mit Savinho in Krikic. In die Mitte.
Mein Bauch sagt irgendwie, vielleicht weil es City ist und ich die einfach nicht mag, es klappt nicht so. Und deswegen gehe ich eins drunter. Ich gehe in Marin. Mit Savinho.
Das ist übrigens eine sehr gute Folge, die wir uns in 4 Jahren noch mal gut anschauen absolut. Können.
Also es ist auch kühn, jemanden in Marin zu ranken, der jetzt gerade bei einem der immer noch besten Teams der Welt spielt und da Stammspieler ist.
Da bist du aber auch schnell wieder weg vom Fenster, wenn du nicht lieferst.
Klar, das ist schon richtig. Also da wird schon aussortiert.
Das nächste Talent ist eins meiner absoluten Lieblingstalente im letzten Jahr gewesen, nämlich Kobbie Mainoo von Manchester United. Steht gerade auch bei ihm zur Debatte, ob man dieses Eigengewächs vielleicht verkauft. Mich hat er letztes Jahr komplett umgehauen. Diese Saison hat er so ein bisschen Probleme. Ist halt die zweite Saison als Profispieler, wird ein bisschen mehr von dir erwartet.
Aber ja, und ganz ehrlich, welcher junge Spieler hat nicht Probleme bei diesem Verein? Also das ist ja wirklich
Inkonstanz, ja grundsätzlich.
Und ja.
Dann bei einem Verein, der halt irgendwo im Liga-Mittelfeld rumdümpelt.
Weil wenn halt irgendwie Kamavinga mal einen schlechten Tag hat oder hatte, oder Tchouameni oder Arda Güler, dann sind da halt genügend Weltklasse-Spieler, die es irgendwie rausreißen und dann rotierst du halt mal raus für eine Woche.
Genau.
Und dann ist wieder vergessen. Hier ist es halt sehr, sehr erbarmungslos.
Guter
Vor
Punkt.
Allem halt auch, weil die englische Presse halt gerade mit englischen Spielern, gerade mit englischen POC-Spielern würde ich sogar sagen, sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart ins Gericht geht. Also da kann auch Raheem Sterling, konnte da auch ein Lied von singen, in seiner gesamten Laufbahn. Marcus Rashford auch, definitiv.
Ich gehe trotzdem bei Kobbie Mainoo, weil er mich letztes Jahr so umgehauen hat, in Kubo.
Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich gehe in Krikic. Mhm. Ich glaube, mir fehlt ein bisschen
das
Physis und mir fehlt
das Ceiling vielleicht auch.
Ja, also aktuell ist er halt ein Spieler, der also zuerst dribbelt. Also er kriegt den Ball und dribbelt, kriegt den Ball und schleppt. Also es ist kein Fädenzieher.
Aber das macht er gut. Nee, er ist jetzt kein Kreativmonster.
Und der Schritt fehlt mir noch. Wenn wir ein Jahr später drauf schauen und der hat das auf sein Skillset draufgepackt, der ist 19 Jahre alt, also da mal gucken. Aber ich sage einfach jetzt mal Krikic.
Platz 6. Ein weiterer United-Spieler. Der dritte in der Runde. Leny Yoro. Der französische Innenverteidiger.
Ja.
Wir haben ihn bislang wenig, zumindest bei United,
gesehen.
Zu Gesicht bekommen aufgrund einer Verletzung.
Er wurde zurückgehalten damals.
Fällt mir sehr schwer, es einzuschätzen. Ich kann ihn nur in Krikic setzen, weil mir so ein bisschen der Eye-Test noch fehlt
ich
auf dem allerhöchsten
auch,
Niveau.
Ehrlicherweise muss ich da auch in Krikic gehen, einfach nur, um eine sichere Karte zu spielen.
Genau.
Weil von Leny Yoro habe ich sehr wenig gesehen.
Ja.
In Summe sehr, sehr wenig.
Wir sind in den wertvollsten 5 angekommen. Noch ein Spieler, den ich persönlich sehr wenig gesehen habe, nämlich João Neves. Oder Neves, der portugiesische Mittelfeldspieler von PSG. Ich meine, er spielt bei PSG viel. Ich gucke wenig PSG-Spiele. Bei einem anderen Spieler, der gleich noch kommt, habe ich deutlich mehr gesehen, aus anderen Gründen. Aber was soll João Neves werden, dass wir ihn in die ersten beiden Tiers packen? Sind wir davon überzeugt, dass er.
Musst du mir sagen.
Ich sage Krikic.
Ich sage Messi.
Was?
Ich sage Messi.
Also dann muss
man
ja.
Ich mag normalerweise nicht so sehr die. Spieler unter 1,80 kommen normalerweise nicht in die Tüte. Ich bin da,
vor allem nicht ins zentrale Mittelfeld.
Ja. Aber Das ist eine kleine Wurz auf jeden Fall. Das ist ein Terrier. Also
ja, das ist ja
ein richtiges, ja, ein kleines Zweikampfmonster. Und der ist halt mit Ball. Also, der hat halt alles im Locker. Der kann schleppen, der kann passen, der kann also Tempo setzen. Also ich finde halt, dass der, also der ist 10 Zentimeter davon entfernt, ein absolut kompletter Mittelfeldspieler zu sein. Ich glaube, er wird über seine 1,70, die er hat, glaube ich, hinauswachsen und wird eine richtige Mörderkarriere hinlegen. Und ich habe Joao Neves, packe ich ins Messi-Tier.
Überrascht, aber finde ich gut. Haben wir mal eine Differenz mit drin. Der nächste PSG-Spieler ist 2 Jahre jünger und es ist Warren Zaïre-Emery. Und den habe ich sehr viel gesehen, weil ich ihn damals für meinen ersten Talentskalender hatte.
Quizfrage, und ich weiß es selber nicht. Welches Land war nochmal Zaire? Zaire. Ah.
Zimbabwe?
Irgendwie. Nee, Zaire, officially the Republic of Zaire, was the name of a Democratic Republic of the Congo.
Oh.
From 71 bis 97.
Immerhin den Kontingent.
Ja, ja. Richtig. Der war schon mal richtig, ja.
Warren Zaïre-Emery habe ich mir mit 16 mal genauer angeschaut. Mhm. Und da habe ich gedacht, was ist das denn für ein. Also, das ist das, was du gerade.
Problematisch.
Was? Auf dem Fußballfeld mir genauer angeschaut und ein bisschen analysiert und unglaubliches Ballgefühl, unglaubliche Spielintelligenz schon gehabt. Hat mich damals überzeugt. Er ist mit 18 halt jetzt schon, der ist 2 Jahre jünger als Joao Neves und ist ein wichtiger Spieler für PSG. Ich gehe hier auch in Kubo.
Ja, er ist gut, aber ist er all that? Ich kaufe den Hype nur zum Teil und sage deswegen Krikic.
Oha. Mhm. Ich glaube, der wird eine sehr gute Karriere hinlegen, der Mann. Dann haben wir nur noch 3. 3-mal Barcelona.
Das ist krass.
3-mal La Masia.
Ja.
Po Kubarsi, der 17-jährige Innenverteidiger, der absolutes Breakout-Jahr erlebt gerade.
Würden wir. Das Einzige, was ihm im Weg steht, was denen im Weg steht, ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, was für ein Verein Barcelona in 5 Jahren, in 10 Jahren ist.
Also, aber das kann ihm ja im Prinzip egal sein, weil er kann ja in 2-3 Jahren auch zu einem anderen Club wechseln.
Natürlich schon, aber ich glaube halt schon, dass es irgendwie auch, also ich glaube schon, dass die teilweise loyal sind, die La Masia-Jungs, und dass die sehr, sehr gerne da bleiben würden. Also ich glaube auch, das ist ja auch krass, wenn man so, wer alles so auf Gehaltszahlungen verzichtet hat und etc. Stundungen mitgenommen hat.
Also stimmt.
Da merkt man schon irgendwie auch, dass der Verein einfach noch eine Anziehung hat und dass es schon ein Prestige hat, einfach dort zu spielen. Würdest du sagen, wir müssen ja in der Kategorie Innenverteidiger bewerten.
Ja.
Würdest du sagen, wenn wir das gemacht hätten mit Gerard Piqué und du jetzt rückwirkend seine Karriere bewerten müsstest, wäre das Messi?
Ja, also Piqué ist ja einer der besten Innenverteidiger dieses Jahrhunderts gewesen, oder?
Ja. Und der Typ ist 17 Jahre alt und spielt da einfach jetzt schon Stamm. Also ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll, außer Prognose Messi.
Ich gehe da zu 100% mit, weil wenn du ihn dann auch spielen siehst und mal ausblendest, dass der Mann unter 18 ist, mit was für einer Selbstverständlichkeit, Überzeugung, der da lange Bälle rausschlägt. Also gerade sein Passspiel ist ja genial und passt ja auch perfekt zu dem, was Hansi Flick da machen will. Ich habe ihn auch ganz oben bei Messi. Die letzten beiden, Gavi. Das nächste Barca-Eigengewächs. Ich kann mit Gavi und konnte auch noch nie so richtig was mit ihm anfangen. Und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt.
Nee, also ich hob mich auch nicht ab.
Nee.
Ich bin auch kein Gavi-Fan, definitiv nicht.
Er ist der zweitwertvollste U21-Spieler. Vielleicht liegt das daran, dass er wirklich viel Zeit verletzungsbedingt verpasst hat.
Und der ist ja auch schon mit 16 irgendwie seine erste Profisaison gespielt oder
so. Man hat sich schon also, so, ja, der ist auch schon
ein also
alter Hase
fast. Wert, dass der so früh einfach auch schon einfach losgelegt hat. Aber hob mich nicht ab und ich glaube ganz ehrlich, also was sich bisher andeutet, ist so ein bisschen, ich sag, der wird dasselbe Phänomen erleiden, leider aus seiner Sicht natürlich auch, wie hieß der nochmal?
Wen?
Der Wunderknabe von Barca, der bei
Brighton Ansu Fati
erlitten hat. Der sieht aktuell nicht aus wie ein Spieler, wo der Körper das so mitmacht, wie er sollte. Also,
genau,
er wird da weniger drunter leiden, weil Ansu Fati, glaube ich, mehr von dieser Explosivität, von dem Tempo braucht, was man vielleicht über solche Verletzungen verliert. Aber also gemessen daran, dass der zweitwertvollste ist, gehe ich in Marin.
Wollte ich auch reingehen. Mir ist gerade aufgefallen, dass mir etwas passiert ist, was mir, glaube ich, noch nie passiert ist in diesem Format, dass ich ein Tier nicht besetzt habe oder nicht besetzen werde.
Das unterste.
Ja.
Ja. Ich hab's gemacht mit Garnacho.
Ja, ich ärgere mich, dass ich nicht mit Garnacho gemacht habe. Ich sage, Gavis Karriere wird leider aufgrund Verletzungen sang- und klanglos ausfaden.
Gavi spielt in 5 Jahren bei Espanyol.
Melbourne.
Okay.
Ey, ich muss auch ein bisschen Hotness reinbringen. Ja? Gavi Emre Mor.
Ja, fair enough.
Weil ich weiß, dass der letzte Spieler so mein zweites offenes Tier
mein noch. Mein Zweitgeborener heißen. Gavi Emre Mor. Schöner Name.
Ja. Ich weiß, dass der jetzt noch kommt, der jetzt noch fehlende, der einfach mal 100 Millionen Euro mehr Marktwert, geschätzten Marktwert bei Transfermarkt.de hat als der Zweitplatzierte. Lamine Yamal, 180 Millionen.
Alles, was nicht Top-Tier ist, wäre quasi ein Hot-Tag schon in meinen Augen.
Ja.
Also es ist ja wirklich so, es ist kontrovers, ihn nicht ins Oberste zu packen.
Natürlich, gerade bei so einem jungen Spieler, der auch 17 Jahre alt ist, muss man auch hier irgendwo noch die innere Handbremse so ein bisschen anziehen. Wer weiß, wie der Körper sich entwickelt. Viele hatten dann auch dann nochmal mit einem Wachstumsschub Probleme, mit Verletzungen in so einem jungen Alter. Aber nach allem, was wir letztes Jahr gesehen haben, kann man Lamine Yamal nur ins oberste Tier packen.
Ich hab vor, der wird noch irgendwie so, plötzlich ist er noch 1,90 groß mit 19 Jahren oder sowas, packt nochmal 10 Zentimeter
drauf. Wenn er dann immer noch genauso spielt, ja, dann wäre es eine absolute Waffe.
Ja, aber also ich habe gerade überlegt, dass man irgendwie zurecht dichten kann, aber ich werde keinen 17-jährigen Europameister und 180 Millionen Wertspieler ins zweithöchste packen, einfach nur aus Prinzip, das ist Messi.
Ich bin sehr gespannt, wo ihr zustimmt, beziehungsweise wo ihr vor allem nicht zustimmt jetzt hier in unseren Rankings. Das war auf jeden Fall unsere Tierlist zu den wertvollsten U21-Talenten der Welt.
Das war's. Mach's gut.
Auf Wiedersehen.
Mach's gut.
Abstimmen?
Mach's gut. Stimmt ab.
Abstimmen.